Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute ist es die 285. Folge des Computer Club 2. Und in den wenigen Wochen, die hinter uns liegen, ist bei mir so einiges Neues passiert. Ich habe meine Stromquelle für mein Telefon verbessert. Sie ist noch nicht up to date, also noch kein Ladegerät dran, sondern ich habe einfach Alkaline-Batterien reingetan. Die haben ja eine höhere Kapazität als die normalerweise da drin befindlichen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus mit 800 mAh.
Mit Batterien meinst du, wenn wir erstmal jetzt die Leute begrüßen, hallo alle zusammen, meinst du wahrscheinlich Primärzellen?
Primärzellen, ja.
Mhm. Ja, eine Batterie ist ja was anderes. Es gibt eine Batterieflaschen zum Beispiel oder eine Autobatterie, die aus mehreren Zellen besteht. Eine Batterie ist immer eine Stromquelle, die aus mehreren Zellen besteht. Auch wenn es umgangssprachlich falsch gemacht wird, aber da ist ja in der Hauptsache unsere Werbeindustrie daran schuld, die unsere Sprache regelmäßig und seit Jahrzehnten mit großem Erfolg verhunzt.
Aha. Also ich habe zwei angebliche Batterien in das Telefon eingelegt.
Aha, du hast also zwei Primärzellen als Batterie eingelegt, ja.
Sekundär eingelegt, ja. Die eine so rum und die andere so rum, damit es auch funktioniert. War da jetzt schon wieder was falsch?
Nee. Die also eine so rum, die andere so rum. Ja, ich meine, ich schalte die ein, in der Regel immer in Reihe und dann sind die beide in der gleichen Richtung. Wenn du sie aber gegeneinander schaltest und das sind gleiche Zellen, dann denke ich mal, dass effektiv 0 Volt herauskommen und damit halten die wirklich länger. Da hast du vollkommen recht.
Also ich halte mich an die Bildchen, die da gemalt sind.
Ja.
Und da ist diese Primärzelle mit dem kleinen Köpfchen nach der Richtung und auf der anderen Seite ist das Köpfchen von der Primärzelle nach der anderen Richtung.
Und du bist sicher, dass dein Gerät jetzt was aufnimmt?
So habe ich es gemacht. Mein Gerät aufnimmt? Natürlich. Das läuft doch.
Ah ja.
Das hat auch damit nichts zu tun. Das Gerät hat ja ein Netzgerät.
Aha.
Aha, so. Und jetzt noch eine Sache. Ich war gestern im Keller und habe mal gesehen, was habe ich da eigentlich noch für alte Computer stehen. Und da gibt es einen Epson. Und der Epson, der war so kompatibel mit MS-DOS, sollte der sein. Und ich habe gedacht, guckst du doch mal, weil der noch gut aussieht, wie das eigentlich ausgesehen hat. Und ich saß davor, ich hatte ihn eingeschaltet und die Festplatte lief nicht an. Und ich habe gedacht, dann ist die wahrscheinlich jetzt in den Jahren, von den 80er Jahren, kaputt gegangen.
Mhm.
Und irgendwann sah ich dann zwei Diskettenlaufwerke. Da dachte ich, ach Mensch, Kinder, bist du blöd. Die hatte noch gar keine Festplatte, sondern zwei Diskettenlaufwerke. Aber es war keine Diskette mehr drin, also habe ich es dann sein lassen, weil der Computer ist nun nicht mehr tauglich.
Tja, Herr Back, was mir dazu einfällt, ich habe mal in dieser Serie Raumschiff Enterprise gesehen, die haben da wohl aus irgendwelchen Gründen, wollten sie Wale einfangen oder sowas, einen Sprung in die Vergangenheit gemacht, mal dahingestellt, wie sinnvoll so etwas ist, überhaupt zu erzählen. Aber und da ist da auch einer von diesen Oberingenieuren, der brauchte spezielles Material, was es wohl zu der Zeit auf der Erde nicht gab, in ein Labor gegangen und wollte sich der Einrichtungen bedienen. Und man hat ihn dann, nachdem er einige wichtige Formeln an die Wand gemalt hatte, an den Computer gelassen. Und daran ist aber fast gescheitert, weil er erst mal mit dem Computer sprechen wollte und alle dumm geguckt haben, bis man ihn dann darauf aufmerksam machte, er möge doch bitte die Maus benutzen. Und dann hat er die Maus natürlich in die Hand genommen, hat da reingesprochen. So also kamst du, ja, so kamst du mir jetzt auch vor.
Ja, was wird denn da passieren? Ich meine, sowas wird ja auch passieren, dass die Leute gar nicht mehr wissen, auch wenn sie zwei Diskettenlaufwerke sehen, was ist das denn da? Die werden das auch nicht mehr wissen, dass das Disketten waren. Wird verloren gehen. Wieso einiges verloren geht? Ich meine, da sind wir schon gleich bei unserem ersten Thema. Der Heinz muss noch guten Tag sagen. Heinz.
Ja, wunderschönen guten Tag alle zusammen. Diese Raumschiff Enterprise-Folge habe ich auch gesehen, wo Spocky dann sagt, hallo Computer in die Maus. Das karikiere ich heute immer noch gerne im Büro.
Mhm. Ach, dann, du sprichst Maus auch mit deiner Maus.
Ich versuche dann die Maus anzusprechen, dass der Computer reagiert. Bloß die reagieren eben nicht. Und was du zu den Disketten hast, Wolfgang Back, das haben wir ja schon in einer Fernsehsendung mal ausführlich behandelt. Das Thema hieß Dead Media, tote Medien. Und da haben wir uns ja über Disketten, über Videokassetten und all diese Medien, die so im Laufe der Zeit versterben, unterhalten und haben auch einiges dann noch gezeigt.
Ich fand aber den Begriff digitale Demenz, den fand ich eigentlich viel besser, schöner, griffiger.
Ja, tote Medien ist ja was anderes als Demenz. Eine Diskette vergisst im Laufe der Jahre. Die wird also dement. Ja. Und wenn es gar keine Diskette mehr existiert, kann die auch nicht dement werden.
Na gut, okay.
Also das war der Spruch vom Besserwisser.
Ich muss mich jetzt doch zusammennehmen, merke ich gerade. So einfach geht das alles hier nicht.
Nee, du musst jetzt nur
ein Konzeptlos kann man hier nicht reden.
Ja, ganz genau. Ja, so ist das. Konzeptlos kann man nicht reden. Sag mal, es gibt doch irgendwie so einen Spruch da in Deutschland, dass man vor einer Apotheke schon mal Pferde sich hätte übergeben sehen können.
Ja.
Ist das symptomatisch? Übergibt sich gerade HP?
Oh, was war das denn für eine Überleitung?
Eigentlich heißt das ja kotzen. Ne? Was macht dann HP? HP kotzt jetzt? Nein.
Der Chef heißt ja jetzt Leo Apotheker.
Ach so, ja.
Da gehört natürlich da Weltwissen los? Dazu, um diese Scherze zu verstehen.
Ja, was ist da los?
Ja, also auf Deutsch gesagt, wie du das so eben ausgeführt hast, die kotzen sich jetzt richtig aus. Da ist nichts mehr. Da ist, die wollen da, was wird HP eigentlich wollen? Ich habe nicht verstanden, was sie wirklich wollen. Tinte verkaufen.
Es gibt ein offizielles Statement dazu. HP möchte, wie IBM es vor langen Jahren gemacht hat, mehr ins Beratungsgeschäft rein. Sie sehen also in Dienstleistung und Service zukünftige Wachstumsfelder. Kein Wunder bei Leo Apotheker, der von SAP kommt, die ja sehr softwareorientiert sind und der auch mit Hardware noch nie was anfangen konnte.
Wen will der denn beraten?
Genau wie IBM es macht, Einführung von IT-Projekten, Betreuung von Groß-IT-Projekten. Die haben also wollen sich genau gegen IBM aufstellen. Auf der anderen Seite sagt HP offiziell, im PC-Geschäft ist kein Geld mehr zu verdienen. Es wäre so die Margen sind so klein, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Das ist die offizielle Meinung von HP.
Ja, das könnte auch schon hinhauen. Ne?
Ja, ich sehe es, also jetzt ganz subjektiv, ich sehe es ein bisschen anders, auch als Rudi Kulze meint, okay, das könnte so passieren, das könnte so sein. Ich bin der Meinung, das ist ein ganz großer Fehler, den HP macht. Sie verabschieden sich damit von einer ganz, ganz großen Kundenbasis, die sie nie wieder erreichen werden.
Kundenbasis, Heinz, genauso subjektiv wie das, was du sagst, diese Kundenbasis, die stirbt aus. Denn die Leute, die einen großen, in Anführungszeichen, Computer kaufen, der auf oder unter dem Schreibtisch steht, die wird es bald nicht mehr geben, weil diese Computer, das sind ja nun Monster aus der Urzeit, die wird es nämlich auch nicht mehr geben. Wenn ich mir überlege, was heute an Miniaturcomputern mit einer winzigen Leistungsaufnahme mittlerweile da ist und was an Entwicklung geleistet wird und wie winzig künftige Computer sein können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir spätestens in 5 Jahren unsere Computer mit Speicher auf einen USB-Stick haben und in jedes Display, wo wir uns gerade befinden, hineinstecken und damit unseren persönlichen Computer haben.
Und Tastatur?
Ja, nur Tastatur und Maus, die wird überall rumliegen, damit du die Spracheingabe dann hast, das ist klar.
Also dafür hatte HP ja schon vorgesorgt damals und hat Palm gekauft und hatte mit WebOS an sich auch ein Betriebssystem am Start. Das allerdings, sie waren sehr spät damit und haben es auch ein bisschen halbherzig verfolgt, weil dann ja auch der Wechsel von Hör zu Apotheker kam. Die waren an sich schon auf dem richtigen Weg, das zu machen. Ich meine, es gibt ja noch einen ganz anderen Aspekt, was mir persönlich wehtut. HP hat damals Compaq gekauft. Compaq hat Digital gekauft. Mhm. DEC war mal der zweitgrößte Computerhersteller der Welt. Ja. Compaq war ein Pionier in der PC-Zeit. Die haben als erster ernstzunehmende Konkurrenz zu den IBM-PCs gebaut. Und das alles verschwindet jetzt einfach.
Und der Mensch hat die Dinosaurier beerbt und von der Welt verdrängt. Also die Entwicklung geht immer weiter. Da können wir nichts dran ändern. Und wir werden wahrscheinlich in 30 Jahren wissen, ob Leo Apotheker auf dem richtigen Weg war oder auf dem Holzweg war. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Es geht mal wieder um Facebook und um das, was da zurzeit passiert. Die Datenschützer sind mal wieder aufmerksam geworden. Und wir wollen mal so ein bisschen Licht hineinbringen, worum geht es eigentlich und was steckt dahinter? Welche Gefahren drohen uns, wenn wir unbedarft auf die schönen, lustigen Daumen, die überall im Internet mittlerweile herumliegen, draufklicken? Dazu habe ich Marit Hansen am Telefon. Sie ist Diplom-Informatikerin und seit 31. Januar 2008 stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Schönen guten Tag, Frau Hansen.
Guten Tag.
Aber sie ist nicht das erste Mal bei uns, lieber Wolfgang.
Nein, nicht das erste Mal.
Ja.
Aber immer wieder gern. Ja. Frau Hansen, Sie sind ja nicht nur Datenschutzbeauftragte, in Anführungszeichen, sondern Sie entwickeln ja auch tatsächlich an datenschutzfördernden Technologien mit. Sie sind also wirklich aus der Praxis.
Ja, uns ist es ganz wichtig und mir persönlich auch, dass es nicht nur darum geht, als Aufsichtsbehörde zu sagen, irgendwas darf man nicht, sondern eher dafür zu sorgen, dass die Technik so gebaut wird und auch neue Techniken vorgeschlagen werden, die Datenschutzkriterien besonders gut erfüllen.
Ich finde das schon toll. Heute, das ist der Grund, weswegen wir Sie angesprochen haben, wollen wir mal über diesen Gefällt-mir-Button sprechen. Das heißt, dieser Daumen nach oben, der im Web wie eine Pest für mich jedenfalls immer und überall auftaucht. Und ich habe mir immer gedacht, na gut, interessiert mich nicht weiter. Ich bin kein Mitglied von Facebook, werde es auch niemals werden. Ich mache einen Bogen darum. Aber so einfach ist das ja nicht. Wenn ein Mitglied von Facebook diesen Button drückt und er ist gleichzeitig auch eingeloggt bei Facebook, was werden denn dann für Daten wo übermittelt und gespeichert?
Also Mitglieder von Facebook, die auch noch eingeloggt sind und etwas anklicken, übermitteln damit genau diese Informationen. Dieses Mitglied mit Vollname ist ja bekannt bei Facebook, hat dann diesen Button gedrückt, also wem das zugeordnet ist, mit Interessenseingruppierung und das übliche, die IP-Adresse, die Browser-Konfiguration, also genau diese Daten werden dann an Facebook übermittelt und zwar in die USA.
Aber auch die Länge, wie lange ich mir etwas angesehen habe, wo ich danach hingegangen bin, was ich mir also alles angesehen habe, wo ich vorher war, wo ich hergekommen bin, auch das wird ja übermittelt, ja?
Also bei dem, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eben den Gefällt-mir-Button auf einer Internetseite, die nicht jetzt Fanpage ist von Facebook. Das heißt, ich befinde mich optisch gar nicht in so einem Facebook-Bereich. Oder ich habe eine Fanpage bei Facebook, die ist dann auch gekennzeichnet dadurch, dass immer Facebook in der URL steht, dass dieses gemeinsame Aussehen dort ist. Bei beiden habe ich die Möglichkeit, Gefällt-mir zu drücken. Und wenn ich in Facebook mich schon aufhalte, dann ist noch mehr für Facebook sichtbar, also wo ich genau hinklicke auf der Seite, ob ich mir die Informationen angucke, die Pinnwand, wo ich besonders lange mich aufhalte. Nicht natürlich, was ich genau gelesen habe. Das ist ja immer so, dass nur die Mausklicks oder Mouseovers, also wo ich mit der Maus längs gegangen bin, mitgespeichert werden können. Und das steht auch in den Nutzungsbedingungen. Facebook sagt genau das, speichern Sie mit. Da immer mehr Internetseiten, also jetzt außerhalb von Facebook, auch solche Social Plugins bei sich einbauen, da ist Gefällt mir ein Beispiel von etwa 10, werden diese Teile von der sogenannten Facebook-Plattform, also die gehören jetzt mit dazu und damit kann überall dort, wo Gefällt mir oder andere Social-Plugins sind und da auch geklickt wird, kann Facebook dann seine Analyse auch darüber machen. Das ist auch Absicht, also es ist durchaus so gewünscht von Facebook, dass dann nämlich auch auf normalen Internetseiten die Interessen mitgespeichert werden können. Auch da wiederum, wo kommt es hier jeweils her, wer ist die Stelle, wo denn gerade Facebook gedrückt wurde.
Aber selbst wenn ich gar kein Mitglied von Facebook bin und auch nicht angemeldet bin, werden ja Daten von mir erhoben über diese Technologie.
Genau. Es gibt auch da wieder mehrere Möglichkeiten. Früher war das so, dass man, wenn man schon auf eine Website gesurft ist, die auch einen Gefällt-mir-Button integriert hat, dass automatisch dann schon bestimmte Daten weitergesendet wurden an Facebook als integrierter Inhalt und auch ein Cookie gesetzt wurde. Jetzt muss man doch erst noch klicken, das heißt als Nicht-Mitglied von Facebook, was auf Gefällt mir klickt, weil es sagt, ja gefällt mir ja, also ich kenne Facebook nicht, aber gefällt mir, bekommt ein Cookie gesetzt für 2 Jahre und dann die Möglichkeit, sich anzumelden. Man landet also gleich in so einem Anmeldefenster und kann dann sagen, ach ja, mir gefällt dieses Facebook so toll, ich möchte mich tatsächlich da registrieren und mache das dann mit meinem Namen personenbezogen. Ansonsten hat man aber diesen eindeutigen Cookie für 2 Jahre. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal mache und immer diese Facebook-Dinge irgendwo sehe, dann kann das gut sein, dass dann, wenn ich sage, nach dem 3., 4. Mal, jetzt möchte ich Mitglied werden, dass Facebook dann schon auch weiß, wo habe ich in der Vergangenheit auch schon geklickt.
Wo habe ich mich rumgetrieben?
Was ist denn da jetzt, ist da irgendetwas dran verboten, was die da machen?
Es ist so, dass bei uns nach deutschem Datenschutzrecht und auch europäischem Datenschutzrecht der Website-Anbieter die Verantwortung hat dafür, dass alles in Ordnung ist. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt unsere Medien oder Firmen oder öffentlichen Stellen ihre Websites alle in die USA packen würden, dann wäre ganz klar, dass immer die Daten auch schon in die USA gehen würden. Deswegen haben alle möglichen ja hier ihre DE- und Deutschland-Domains, die üblicherweise auch in Deutschland gehostet werden und auch dem deutschen Datenschutzrecht ganz deutlich unterliegen, sodass im Zweifelsfall eine Aufsichtsbehörde wie wir sagen könnte, das ist nicht in Ordnung, da muss jetzt irgendwas geändert werden. Wenn man jetzt das integriert mit Facebook, dann erweitert man diesen Bereich auf das USA-Gebiet. Das bedeutet, jetzt gilt auch anderes Recht zusätzlich, also das deutsche Datenschutzrecht gilt zwar, aber eine Aufsichtsbehörde könnte jetzt nicht mehr einfach zu Facebook gehen oder zu anderen Anbietern und sagen, ihr müsst jetzt eure Logfiles löschen oder ihr dürft die nicht rausgeben für andere. Das heißt, wir haben auf einmal etwas, wo Daten anderswo hingegangen sind. Das muss nicht immer gleich dramatische Folgen haben, aber das Problem ist, wir wissen nicht genau, was für Folgen das jeweils hat. Und Facebook sagt insbesondere sogar deutlich in den Nutzungsbedingungen, wir nutzen das für eigene Zwecke. Das kann Werbung sein, aber es könnte auch sein, dass da ein Auftrag kommt von einer, sagen wir, US-Stelle und sagt, guck mal, bei denen, die immer besonders rechtsnational oder links oder sonst wie Inhalte klicken, da wollen wir doch mal mehr drüber wissen. Da hätten wir jetzt als Datenschutzbehörde keine Chance mehr, da irgendwie einzugreifen.
Aber Facebook gibt doch diese Informationen, das heißt statistische Informationen, die sie gesammelt hat, an diejenigen Webseitenbetreiber weiter, die an dieser Gefällt-mir-Button-Aktion mitmachen.
Genau. Diejenigen, die eine Aktion, so Social Plugin bei sich integrieren, ob das nun als JavaScript-Einbindung in die HTML-Seite läuft oder auf einer Fanpage, die bekommen weitere Informationen über diejenigen, die da hingeklickt haben, das genutzt haben. Und das ist teilweise schon sehr detailliert, also welche Altersgruppen, Geschlecht und solche Dinge da geklickt haben, wo die herkamen. Was natürlich sehr spannend ist, also so eine, wir nennen es Reichweitenanalyse, die es auch noch kostenlos gibt für die Betreiber, ist durchaus wertvoll. Also gerade damit die auch wieder ihr Angebot verbessern können, das ist ja nicht verwerflich, oder auch Werbung schalten oder auch sonst was analysieren. Diese aggregierten Informationen, die sind nicht so individuell, dass das jetzt ganz schädlich wäre. Also das heißt, Personenbezug ist da erstmal nicht drin. Weil gefällt mir allerdings, wenn ich eine Fanpage habe, dann wird sogar das Bild von demjenigen angezeigt. Man sieht also noch mehr, das ist weitergespeichert. Aber das sind die Nutzer, die ja schon auch Mitglied sind.
Ja, ich habe hier jetzt eine Seite hier zufälligerweise aufgemacht, weil der Kollege Rudolf mir die gesagt hat, Mini-Mini-PC für 20 Euro. Und da ist auch ein Empfehlen oben und da steht dahinter 325. Das heißt, die haben vorher 325 Leute haben die empfohlen.
Genau, 325 haben da schon geklickt und gesagt, ich empfehle das und das sind vermutlich auch alles dann Facebook-Mitglieder. Das ist ja auch eine Aussage. Also diese Idee, dass man sagt, wie so ein Reputationssystem, wir möchten, dass irgendwas besonders gefeatured wird, also solche Empfehlungsdinge oder Plus oder Minus, also YouTube hat ja auch sowas, mit wem gefällt, wem nicht, Google Plus hat sowas. Das ist erstmal nicht problematisch. Aber wenn jetzt Daten davon, von denen, die das einmal geklickt haben, auf sehr lange Zeit verarbeitet werden, dann ist das etwas, dass der, der das integriert hat bei sich, die Verantwortung hat. Also die Webseite oder Fanpage, der Anbieter übernimmt damit die Verantwortung, dass seine Nutzungsdaten, also Nutzerdaten, bei Facebook landen, was den meisten Nutzern, wir haben ja auch so kleine Umfragen gemacht, nicht so bewusst war. Also dass ein Mitglied weiß, ich melde mich bei Facebook an und habe natürlich da jetzt Daten hingeschrieben, wie Vorname, Nachname und so, dann sieht das Facebook. Das ist schon klar. Aber dass da noch mehr aggregiert wird und dass das dann auch in Beziehung gesetzt werden kann, wofür interessiert er sich? Ist das jetzt eher der Bar- und Nachtleben-Typ oder ist das der, den ich hier für Konzerte von bestimmten von Bands oder so Geld aus der Tasche locken kann. Selbst das war einigen noch nicht so ganz bewusst.
Wie sieht es eigentlich aus? Das ULD ist ja für Schleswig-Holstein zuständig. Können Sie überhaupt bundesweit etwas machen oder müssen Sie da auf die Landesdatenschutzbeauftragten zugehen? Und wie ist deren Stimmung und Meinung dazu?
Wir haben selbst im Vorfeld schon die Stimmung abgetestet. Das heißt, unsere Arbeitspapiere, das ist ja auch ein Working-Papier, was wir jetzt online gestellt haben, schon mal vorab verschickt und Rückmeldungen, also auch gerade Kritik, gebeten, damit dann klar ist, wo wir vielleicht wirklich blind waren, was falsch gemacht haben. Da ist dann nichts gekommen, aber tatsächlich am Tag, als wir dann die Pressemitteilung rausgegeben haben, haben einzelne Datenschutzbeauftragte durch eigene Pressemitteilungen, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, oder Statements, auch der Bundesbeauftragte, uns unterstützt. Und also juristisch ist das alles eine einwandfreie Argumentation. Wir sind auch nicht die Ersten, die das gesagt haben. Ist also durchaus in der juristischen Fachliteratur schon einiges. Aber wir sind die erste Aufsichtsbehörde, die dann gesagt hat, Achtung, das hat auch Auswirkungen, das sollte man jetzt als öffentliche Stelle oder als Unternehmen nicht machen, weil das tatsächlich dem deutschen und europäischen Recht widerspricht.
Was kann ich denn als Nutzer tun, um nicht in diese Datensammelfalle hineinzugeraten, die Facebook über die Welt jetzt geschoben hat?
Also als Nutzer sollte man sich überlegen, ob man jetzt einen Facebook-Account überhaupt haben möchte. Leider ist ja so, dass immer mehr dort auch zu finden ist, was vielleicht gar nicht mehr auf anderen Webpages passiert. Das ist also auch ein Teil unserer Kritik, dass sogar hier öffentliche Stellen uns gesagt haben, uns ist das zu teuer, eine normale Website zu haben. Wir sind jetzt, wie wir planen jedenfalls, nur noch auf Facebook zu sein. Und das würde bedeuten, dass diese Stellen, die ihre Informationen, die Internet öffentlich eigentlich sein könnten und müssten, das nur noch für Facebook-Nutzer zur Verfügung stellen würde. Das wäre auch nicht in Ordnung, deswegen, weil das ja zwingen würde, dass Leute ihre Daten bei Facebook lassen und vielleicht sogar Accounts anlegen. Der Nutzer kann dann aber auch überlegen, wenn ich denn doch bei Facebook mal gucken möchte, mache ich das vielleicht dann nicht unter dem echten Namen, sondern suche mir erstmal ein Pseudonym aus und orientiere mich da und achte sehr genau, wem ich welche Daten dann gebe. Insbesondere sind die Standardeinstellungen.
Das will aber der Herr Friedrich nicht, der möchte ja gerade die Anonymität. Unser Innenminister, der möchte ja die Anonymität gerade verlassen.
Ja, Herr Friedrich möchte aber, glaube ich, auch nicht, dass Facebook als einziges alles Mögliche sieht, sondern möchte vielleicht, dass er das selbst eher auflösen kann. In der Tat gibt das Grundgesetz jetzt nicht das her, was Herr Friedrich möchte. Das Grundgesetz sagt, dass freie Meinungsäußerung erstmal so auch möglich ist. Das heißt, sehr wohl kann ich unter Pseudonym agieren. Aber tatsächlich hinterlässt man ja selbst bei Pseudonymen agieren bei Facebook eine ganze Menge Spuren. Also diese Cookies, habe ich schon erzählt, die hat man ja auch. Die IP-Adresse, wo man herkommt, also Facebook sieht schon eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt so die Bewegung in letzter Zeit angucken, bis hin zu den Skandalen, die in Schleswig-Holstein durch Facebook-Aktivität von Politikern und Teenies oder so zustande gekommen sind. Facebook hat also diese Kenntnis über alles schon viel früher gehabt. Hat wahrscheinlich nicht das ausgenutzt oder so, aber sehr viel Information läuft da erstmal drüber.
Noch eine Frage, wenn ich meine Cookies lösche, ist dann auch das Facebook-Cookie gelöscht?
Wenn Sie die alle löschen oder den Browser haben ja heutzutage fast alle auch sowas wie nur die Facebook-Cookies oder nur die und die Cookies löschen, dann ist genau dieser Anschlusspunkt erstmal nicht mehr da. Ein Problem ist noch, wenn Sie Facebook-Nutzer sind und erstmal sich bei Facebook einloggen und gucken, ist alles noch gut, hier meine ganzen Freunde, Bekannten, und dann surfen Sie woanders hin. Dann sind Sie im Hintergrund üblicherweise weiter eingeloggt. Und auch also es ist gar nicht so einfach.
Dann kommt er wieder wahrscheinlich.
Ja, dann läuft es erstmal, kommt sofort wieder, läuft also wieder weiter. Und kann natürlich auch in Beziehung gesetzt werden. Also Sie kriegen jetzt eine neue Cookie-Nummer, aber ist ja klar, weil Sie weiter eingeloggt waren, dass es also der User unter einer anderen ID genauso eindeutig erkennbar ist.
Also rausgehen, kündigen, tschüss.
Ja, oder erstmal, also man kann ja mal testen und so, aber vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, ich möchte das jetzt nutzen, das ist ja toll, was Facebook mir bietet an Statistikinformationen, alles so schön bunt und so, das ist wirklich eine Sache, man kriegt die Verantwortung dann für seine Nutzer aufgegeben. Und das heißt, das ist etwas, was wir bei Google Analytics vor kurzem auch stark kritisiert haben und Google hat sich bewegt. Der Google-Dienst hat schon extrem viel sich in Richtung Datenschutz bewegt, wir sind jetzt so bei der Abschlussdiskussion, ob es ausreicht oder nicht. Aber deswegen ist es auch nur fair, dass solche Alternativen wie eben Facebook oder so genauso angeguckt werden.
Ja, die haben auch Street View auf Eis gelegt, ne?
Naja, also auf Eis würde ich ja nicht sagen, aber die haben jedenfalls reagiert. Es gibt sicherlich auch viele, viele Motive, dass Google reagiert, aber Facebook lässt im Augenblick auch viele hängen. Das bedeutet, dass auch hier öffentliche Stellen aus Schleswig-Holstein dann bei Facebook mal gesagt haben, wir möchten, dass es vielleicht so und so anders ist oder den Vertrag oder so, wir müssen das für unsere Akten so und so unterschrieben haben. Facebook reagiert gar nicht drauf. Und Facebook behält sich auch vor, den Account von heute auf morgen ohne Angabe von Gründen abzustellen. Das heißt, diejenigen, die sagen, wir wollen mal unseren Hoster nicht mehr in Deutschland haben, das macht alles Facebook kostenlos für uns, wir müssen uns um Firewalls und den ganzen Kram nicht mehr kümmern, die haben wahrscheinlich dann ein riesiges Problem, wenn Facebook von heute auf morgen sagen kann, ach nee, doch nicht.
Das große Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass den meisten Internetbenutzern überhaupt nicht klar ist, was im Hintergrund alles passiert, was bei Facebook zum Beispiel und anderen passiert und dass sie das gar nicht mehr übersehen und einschätzen können und wenn sie es nicht wollen, dass sie auch nichts dagegen tun können. Was kann man eigentlich tun? Wie kann man diese Situation ändern?
Also wir versuchen, dass die Anbieter einen nicht mehr als Nutzer dahin locken, wo man diese Daten hergeben muss. Also dass ein deutscher Anbieter jetzt sehr aufpasst, packt er Facebook gleich ganz vorne hin, muss er eine Fanpage haben oder macht er das so, dass er Facebook auch macht, genauso wie andere soziale Netzwerke, aber dann nur mit Achtung, wenn Sie hier mitmachen, dann Achtung, Sie verlassen gerade das Gebiet, was ich unter meiner Verantwortung habe. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit der besseren Warnung. Und dann wäre man aber dann als Nutzer mit Einwilligung, die im Augenblick noch nicht so perfekt läuft, das deswegen, weil Facebook ja einem gar nicht erzählt, was sie damit tun. Aber angenommen, es ginge, wäre man dann schon ein bisschen besser aufgestellt. Ansonsten ist es ein bisschen schade, wenn wir aufrufen müssen, sich zu verweigern. Dass man sagt, Facebook, das ist etwas, das hat keiner im Griff hier. Das kann keiner, na auch das Friedrich nicht, keiner kann hier irgendwas an Auflagen geben. Selbst in den USA wird es kritisiert von Senatoren. Und es ist eine riesen Datenmenge. Wenn wir überlegen würden, unsere 80 Millionen Einwohner in Deutschland sollen nicht in einem zentralen Melderegister stehen. Und hier haben wir vielleicht 700 Millionen, wo sehr viele auch Interessensdaten zusammenkommen und sehr viele ihre Echtdaten reingeschrieben haben. Das ist ja eine Weltdatenbank.
Und 20 Millionen Deutsche davon.
Und 20 Millionen Deutsche. Und ob da nur alles nur so genutzt wird, wie alle das nur gerade gerne hätten, oder ob das nicht auch zu anderen Zwecken nutzbar ist, das ist es auf jeden Fall. Da ist Werbung eben noch eins der harmlosesten Dinge. Und da muss Facebook sich mal bekennen und auch sagen, was machen Sie wirklich damit? Wie garantieren Sie, dass es richtig läuft? Da ist Facebook relativ stumm.
Ich glaube, dass wir das auch erweitern könnten. Das Apple macht ja auch nicht alles so richtig ohne Interesse, was die da so machen. Dass ich mein GPS im iPhone nur einschalten kann, wenn ich aufs Telefon eingeschaltet habe. Was völlig unsinnig ist, denn wenn ich die Höhe messen will, brauche ich kein Telefon. Aber die wollen wissen, wo ich bin.
Eigentlich ist GPS ja darauf extra ausgerichtet, dass sie nicht an ihren Mobilfunkprovider und auch nicht an den Hersteller des Geräts oder Betriebssystems das geben müssen. Wenn man das dann trotzdem so baut, dann ist das wieder eindeutig ein Eingriff, der nicht hätte sein müssen. Also Großhaft. Die datenschutzfördernden Techniken, die funktionieren genau anders. Mhm. Aber Apple steht also auch in unserer Kritik, auch darüber das können wir nochmal extra sprechen.
Das glaube ich,
ja. Ja, es gibt sehr viel zu besprechen und ich finde es eigentlich gut, dass Sie diese Arbeit machen, denn in der Öffentlichkeit kommen viel zu wenig Dinge heraus und beim täglichen Benutzen des Internets wissen die meisten Menschen nicht, was sie für Spuren hinterlassen und ich hätte fast gesagt bösartigerweise, aber vielleicht muss man das irgendwo abmildern, wird ja von den Anbietern, Facebook, Google, Apple und so weiter, gar nicht gesagt, was sie alles für Daten über uns erheben, speichern, was sie weiter damit machen. Das sehe ich als großes Problem an.
Genau, es gibt nur so Generalklauseln, wo dann teilweise dann steht, sie geben uns ganz viele Daten, wir können damit alles machen. Mhm. Und bei sowas sollte man schon stutzig werden. Nun hat keiner Lust, seitenweise Nutzungsbedingungen zu studieren, also weder in Deutsch noch auf Englisch. Das ist also alles etwas, was sehr kritisch läuft. Und gerade die Großen, die so zu quasi Monopolen geworden sind, da verstärkt sich das Problem ja noch. Man kann jetzt mit Anonymisierern arbeiten, also auch datenschutzfördernde Technik. Wir haben ein System, was wir selbst mit unterstützen, Yondos. Da hinterlässt man dann nicht mehr so viel an Browser, Chatter, an dem, was der Browser alles mitgibt, mit IP-Adresse. Das ist dann alles ein bisschen gleich gemacht, gleichförmiger. Das lohnt sich dann schon für welche, die da sich Sorgen machen. Allerdings wird das Browsing dann ein wenig langsamer. Und deswegen haben viele Leute dann doch nicht Lust. Oder es gibt dann andere Möglichkeiten. Also wer Facebook sowieso alles mit seiner echten Identität macht, mit echten Vor- und Nachnamen, dann ist wahrscheinlich dieses Anonymisieren auf IP-Ebene das geringste Problem, was man hat.
Wahnsinn. Vielen Dank für diese Informationen. Es sind keine positiven Informationen, aber umso wichtiger ist es, dass wir diese Sachen hinausbringen in unsere Zuhörerschaft. Danke, dass Sie für uns da waren.
Sehr gerne. Und Facebook hat eben nicht nur diese Reichweitenanalyse, auch die biometrischen Abgleiche und Freundefinder, alles sind Dinge, die im Augenblick sehr lax gehandhabt werden. Und ich möchte gerne, dass Facebook sich da ändert.
Wir alle möchten das. Dankeschön.
Sehr gut.
So, da sind wir nun sehr schnell ans Ende der Sendung geraten. Aber wir haben ja noch einen Job, wo man hineinschauen kann. Und dann muss man dazu sagen, dass noch 2 Tage sind und dann kommt die Auflösung von Oxpoon. Wo hat das stattgefunden? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nur den E-Mails entnommen von unseren vielen Zuschauerbriefen, die uns die Lösung geschickt haben.
Und wir haben bisher nur 2 falsche Lösungen gehabt. Alles andere war richtig. Also ich finde das schon toll. Es waren 2 Frauen dabei bisher. Der Rest waren Männer, aber das ist nun mal so bei unseren Sendungen. Wir haben mehr Zuhörer, viel mehr als Zuhörerinnen. Aber auch von denen verabschieden wir uns heute ganz herzlich. Vielleicht werden es ja mal mehr.
Und dann halten wir einen männlichen Daumen hoch und sagen
tschüss. Immer ein Bit übrig behalten. Ein Bit ist ja sächlich.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.